Ja, hier das Himmelsschild hat mich doch nochmal sehr daran erinnert, dass meine Schwiegermutter im März gestorben ist und sie schon mal vorgegangen ist in den Himmel. Da war sie sich absolut sicher. Und so waren die letzten Tage, in denen sie leider auch kein Bewusstsein mehr hatte. Also sie ist ins Koma gefallen und nach 3 Tagen dann verstorben. War für die Familie einerseits schwierig, andererseits irgendwie gut, weil wir wussten, egal wie das Koma jetzt ausgeht, egal wie sich das entwickelt, wir werden sie wiedersehen. Und wir haben nach ihrem Tod haben wir dann eine Beerdigung gefeiert, die hat mich richtig erstaunt, weil meine Schwiegermutter war lange, lange, lange krank, über viele Jahre, hat eigentlich 3 Jahre lang das Haus kaum noch verlassen, außer um einkaufen zu gehen. Das war etwas, was man ihr nicht nehmen konnte. Das hat sie gemacht, aber so irgendwie Kontakte mit Menschen waren echt schwierig. Aber auch vor den 3 Jahren wurde es immer weniger, dass sie mit Menschen Kontakt hatte. Ich sag mal, so fast 10 Jahre lang wurde sie einfach immer einsamer, bis sie dann irgendwann recht alleine war. Nur noch die Familie, die zu ihr gekommen ist, die sie auch bei sich ertragen hat. Alles andere fand sie anstrengend und auch schön, aber eben so anstrengend, dass es nicht mehr ging. Und trotzdem waren auf ihrer Beerdigung 150 Menschen, über 150 Menschen, bei einer Beerdigung, wo man vielleicht nicht unbedingt hingehen möchte, von einem Menschen, der recht einsam zuletzt gelebt hat. Lag aber daran, dass es nur die letzten Jahre waren, die meine Schwiegermutter relativ einsam verbracht hat. Weil vorher hat sie einfach legendäre Partys geschmissen. Diese Partys waren Anna, meiner Frau, als Teenager teilweise echt peinlich, weil so benimmt man sich als Mutter einfach nicht. Und meine Schwiegermutter hat zu jeder Möglichkeit irgendwie eine Party geschmissen, also irgendwie immer ein Fest gemacht. Das Maifeuer in Düsseldorf ist nicht das riesengroße Ding, aber bei ihr gab es Maifeuer und wenn es nur in einem Grill war. Alle Leute sollten kommen, auf dem Spielplatz direkt am Garten und da wurde dann Maifeuer gemacht. Es gab ein Herbstfest, weil dann hat man wieder einen Grund zu feiern. Es gab immer das Sommerferien-Anfangsgrillen bei ihr. Es gab das große Finale im Jahr war dann immer so die Silvesterfeier, wo alles vollgepackt war. Die ganze Wohnung war voll mit Menschen und irgendwie versuchte man noch da reinzukommen und es war irgendwie so eine Auszeichnung, dabei sein zu können bei Petra Schulz auf der Silvesterfeier. Es gab unglaubliches Essen. Unglaublich. Also sie hat tagelang in der Küche gestanden und Essen zubereitet. Verschiedene Salate, irgendwelche Tapas, heißt das so? Und all so ein Krams, den man mit Fingern isst. Und es gab immer so viel, dass man auch an diesen Kleinigkeiten völlig kugelrund wurde. Es war schön. Sie hat es geschafft, aus einer normalen Geburtstagsfeier ein riesen Gelage zu machen, wo man sich richtig wohlfühlte, wo man an ihren Lebensmittelexperimenten einfach Freude hatte. Also kochen konnte man das schon teilweise nicht mehr nennen. Es war bombastisch. Und sie hatte eine riesen Freude, für Menschen zu kochen, denen es gut gehen zu lassen, einfach Feste zu feiern. Es gab immer reichlich zu essen. Also für jeden geladenen Gast gab es 1 bis 2 Portionen. Und dann wusste man ja nicht, ob vielleicht nochmal doppelt so viele kommen. Also machen wir einfach mal ausreichend. Das war auch etwas, was sie immer noch gemacht hat. Auch noch zum Schluss hat sie eigentlich immer doppelt so viel gekocht, wie es nötig war. Weil man weiß ja nie. Es war schön. Es war einfach schön, in ihrer Atmosphäre zu sein. Zu sehen, wie viel Freude sie hat, anderen Menschen eine Freude zu machen. Sie hat einfach Lebensfreude in so überschwänglicher Art verteilt, wie gesagt, dass das ihrer Tochter ab und zu auch mal deutlich peinlich war. Aber man konnte sich mit ihr auch zurückziehen, oder sie hat sich manchmal auch zurückgezogen, weil sie die Menschen, die sie eingeladen hat, die hat sie gesehen. Und hat gemerkt, wollen wir mal uns auf die Terrasse setzen, eine schmökern und ein bisschen reden? Und das waren viele, viele junge Leute, Freunde von meinem Schwager, meiner Schwester, meiner Frau und ihrer Schwester. Die waren da, weil sie mit meiner Schwiegermutter auch eine Geschichte hatten. Die konnten sich noch gut daran erinnern, wie sie auf irgendeiner dieser Partys waren und mal zum Gespräch an die Seite genommen wurden. Meine Schwiegermutter konnte unwahrscheinlich gut zuhören. Ihre Leidenschaft war einfach, Menschen an den Tisch zu bekommen und am Tisch zu versammeln, dort, wo Gemeinschaft geschieht, für sie zu kochen. Gemeinsames Essen ist einfach die Möglichkeit, Gemeinschaft auszudrücken. Das ist das, was Menschen wunderbar miteinander verbindet, weil beides, unser leibliches und unser körperliches Wohl wird dort, dem wird dort begegnet, wird dort gefördert. Wir brauchen Nahrung. Wir brauchen Nahrung für unseren Körper und wir brauchen eben diese Nahrung für unsere Seele, die Gemeinschaft. Und weil wir Menschen da so bedürftig sind, weil wir dieses beides brauchen, ist es, glaube ich, kein Wunder, dass Jesus ständig zu Tisch saß. Jesus hat immer wieder irgendwo am Tisch gesessen und mit Leuten gegessen. Das erste Wunder, sein erstes großes Auftreten von Jesus, war auf einer Hochzeit, wo er Wasser zu Wein verwandelt hat, wo er für eine gute Tischgemeinschaft gesorgt hat. Die Berufung des Levi aus Lukas 5 finde ich immer wieder interessant, witzig. Da steht in Lukas 5 ab Vers 29, und Levi, der gerade eben gesagt hat, ich bin auch ein Jünger, ich folge dir nach. Und Levi richtete ein großes Mahl in seinem Haus aus und viele Zöllner und andere saßen zu ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, also Jesu Jüngern, warum esst ihr und trinkt mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Das ist so ein Thema von Jesus, mit Leuten am Tisch zu sitzen, immer wieder am Tisch sitzen und essen, sogar mit denen, mit denen man eigentlich als Gelehrter, als Mann mit Ansehen nicht am Tisch sitzen sollte. Weil es Jesus um Gemeinschaft ging, mit jedem, sagt er ausdrücklich, ich bin nicht gekommen, um bei den Gesunden zu sein, um die keine Gemeinschaft brauchen, sondern ich komme zu denen, die Gemeinschaft brauchen, die alleine sind, die ausgestoßen sind. So hat Jesus immer wieder mit Leuten gegessen. Ganz groß natürlich das Abendmahl, wo er alle seine Freunde noch einmal an den Tisch ruft. Alle. Ich finde es so faszinierend, beschämend und schön, dass Judas mit am Tisch beim Abendmahl sitzt und Jesus die alle in seine Gemeinschaft ruft und mit ihnen isst. Jesus wurde ständig eingeladen. Immer wieder ist davon die Rede, dass man ihn eingeladen hat, dass er auf einer Festlichkeit war, auf einer Hochzeit, dass er irgendwo mit seinen Jüngern saß, gegessen hat. Es wirkt so, als ob wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir seine Jünger sein wollen, ihn nachahmen wollen, dann müssen wir eines machen und das ist Essen. Jesus hat nicht nur gegessen, er ist auch gelaufen. Ich glaube, man muss beides tun, weil wenn man nur isst, dann ist es auch nicht gesund. Aber viel Essen, viel Gemeinschaft haben, das ist das, was Jesus getan hat. Und ihm nachfolgen heißt Gemeinschaft mit Menschen zu suchen. Wenn es nett sein soll, Tischgemeinschaft. Jesus nachfolgen bedeutet, Gemeinschaft mit Menschen zu suchen. Und jetzt sitzt der ein oder andere da und denkt sich, ja, ich bin ein super Jesu-Nachfolger, weil das fällt mir total einfach. Kontakt mit Menschen, ich komme in einen Raum rein und zack, habe ich 10 neue Freunde. Egal wo ich bin, ich habe sofort ein Gesprächsthema. Ich bin so ein Mensch, die Menschen lieben mich. Ich bin immer, egal wo ich bin in Gemeinschaft. Das ist total gut. Es gibt auch die anderen Menschen, die sagen, in dem Raum ist schon einer drinne. Muss ich da auch rein? Ja, für beide Typen und für alle Stufen dazwischen, zwischen denen, ich bin da, die Menschen sehen mich und die Menschen sehen mich. Für all die Typen ist so ein Legostein eine super Erinnerung daran, dass was Nachfolge von Jesu bedeutet. Denn so ein Legostein hat Noppen und damit kann er in Verbindung mit anderen Steinen kommen. Und der Sinn eines Legosteins ist es nicht, im Schlafzimmer zu liegen und man tritt drauf und hat unglaubliche Schmerzen, sondern der Sinn eines Legosteins ist, dass man damit was bauen kann, dass man den Legostein in Verbindung mit anderen Steinen bringt. Das ist für die Menschen nicht so doll lieber unter uns, ist das anstrengend und ein echter Anspruch, zu sagen, hey, du bist gemacht, um Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Du bist für Gemeinschaft gemacht. Ich meine, das weißt du auch selber, dass du es irgendwo brauchst. Du brauchst es vielleicht noch nicht ganz so doll, aber irgendwie Kontakt mit anderen Menschen, das brauchen wir alle. Und so ein Legostein darf dich daran erinnern, du bist dazu gemacht. Genieß das mal. Du wirst erleben, dass es gut tut, wenn du in Kontakt mit anderen Menschen bist, weil es in dir liegt. Und die Leute, die überall auftauchen und einfach immer neue Freunde haben und immer in Kontakt mit Menschen, die ständig reden und da sind, so wie meine Schwiegermutter, denen kann so ein Legostein auch was deutlich machen, nämlich, dass er eine begrenzte Anzahl von Noppen hat. Und dein Auftrag als Jesu-Nachfolger heißt, wirklich Kontakt zu Menschen aufzubauen, also wirklich anzudocken und nicht einfach immer nur da zu sein. So ein Legostein, der mit tausend anderen Legosteinen in der Kiste liegt, der erfüllt nicht seinen Zweck. Auch wenn da tausend andere um ihn herum sind. So ein Legostein, der will in Verbindung sein mit anderen. Jesus als Vorbild zu nehmen bedeutet, ein Legostein zu werden, in Verbindung mit Menschen zu kommen, ein Menschenmensch zu werden. Ein Mensch, der sich um andere Menschen kümmert, mit anderen Menschen isst, das Leben teilt, Anteil nimmt. Wie macht man das? Wie benimmt man sich, wenn man unter Leuten ist? Jesus war bei einem Essen dabei und sah, wie sich Leute nicht so gut benommen haben. Die haben versucht, sich in Verbindung zu bringen mit anderen Leuten, mit Menschen. Und er beobachtet das ein bisschen und dann sagt er Folgendes. In Lukas 14, ab Vers 7. Er, Jesus, sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie die Gäste suchten, oben anzusitzen. Und er sprach zu ihnen: Wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an, denn es könnte einer eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann kommt der, der dich eingeladen hat, und sagt zu dir: Weiche diesem. Und du musst dann beschämt unten ansitzen. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich unten an, damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt: Freund, rück nach oben auf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Ich kann mich an eine Hochzeit erinnern, wo es auch so eine Sitzordnung gab. Ich war Teil der Familie und hatte dann da zu sein. Und ich musste bei der schrägen Verwandtschaft sitzen. Ganz oben an am Tisch. Weil ich ja auch verwandt war. Und die coolen Leute, die Spaß hatten, die saßen halt da unten bei den Freunden und Bekannten. Und es war deutlich zu sehen, dass ich dort wesentlich besser aufgehoben wäre. Es wäre ein wesentlich schönerer Abend gewesen, wenn ich doch bei den coolen Freunden hätte sitzen können. Aber als Verwandter musste ich oben bei der Mischpoke sitzen. Ich hätte mich selbst liebend gern unten hingesetzt, aber das ging nicht wegen der Etikette. Unten an die Tafel zu setzen, das ist ein schöner Höflichkeitstipp erstmal. Das ist ein geschickter Rat, weil dann wird man ja nach oben gesetzt. Man wird ja natürlich lieber hoch gelobt als herabgesetzt. Aber wer garantiert in einer solchen Situation, dass man tatsächlich gesehen wird und dann vor den Augen aller nach oben gesetzt wird, wenn du ganz unten sitzt? Außerdem, was bedeutet diese Rede eigentlich für mich, wenn ich nicht gerade auf einer Hochzeit bin, wo es Tischkarten gibt? Ich glaube, es geht hier um ein Prinzip, das Jesus vorstellt. Ein Prinzip, dass wenn du in einen Raum kommst, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, dann sollen wir davon ausgehen, dass es immer jemanden gibt, der wichtiger ist als ich. Ich glaube, es steht ausdrücklich ein Gleichnis hier vor. Also Jesus erzählte ein Gleichnis, nicht um zu sagen, so verhält man sich auf einer Hochzeit, sondern so verhält man sich, wenn man mit Menschen zusammen ist. Es ist ein Gleichnis für die Herzenseinstellung, die Jesus möchte, dass wir sie mit uns tragen. Es gibt immer jemanden, der wichtiger ist als du. Lebe so, dass andere Menschen wichtiger sind als du. Man kann das noch zuspitzen oder fast umdrehen. Erwarte nicht, dass sich andere um dich kümmern, dass andere dich sehen, sondern sieh du andere. Menschen sind nicht dafür da, sind nicht für dich da, sie sind nicht dafür da, sich um dich zu kümmern, sondern du bist dafür da, sich um die Menschen zu kümmern. Das klingt ziemlich steil, aber ich glaube, das ist ein Jesus-Prinzip. Denn das, was Jesus auf der Erde gemacht hat, ist genau das. Menschen zu sehen. Er war ein Menschenmensch. Er hat nichts getan, um sein eigenes Ansehen zu vergrößern. Manchen Menschen, die er geheilt hat, denen hat er extra noch gesagt: Rede nicht davon, sonst machst du alles kaputt, sonst kann ich nicht mehr wirken, wie ich das möchte. Ich kann keine anderen Menschen mehr heilen, weil ich dann nur noch der große Heiler bin und alle Leute kommen zu mir, um irgendwelche Wunder zu sehen. Aber ich möchte nicht irgendwelche großen Wunder tun, sondern ich möchte Menschen gesund machen. Ich möchte Menschen begegnen. Und dafür muss es auch manchmal ruhig sein. Dafür kann ich es nicht gebrauchen, dass sich irgendwelche Fußballstadien um mich herum mit Menschen füllen, sondern um Menschen sehen zu können, um ein Menschenmensch zu sein, muss ich in Kontakt mit ihnen treten können. Das ist das Jesus-Prinzip, den Menschen zu sehen, den anderen Menschen, nicht sich selbst, den anderen wichtiger zu sehen, so weit, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Er hatte, glaube ich, nicht allzu viel davon für sich persönlich, dass er ans Kreuz genagelt wurde, dass er dort gestorben ist, gelitten hat, verblutet ist. Das hat er getan wegen dir, weil er dich gesehen hat. Für andere. Sein Jesus-Prinzip, ein Menschenmensch zu sein. Selbstverständlich gibt es Zeiten, in denen das nicht geht. Selbstverständlich gibt es Zeiten, in denen brauche ich mal jemanden. In denen muss sich jemand anders um mich kümmern. In denen bin ich schwach. Da bin ich angewiesen darauf, dass sich andere um mich drehen und ich mich nicht um andere kümmern kann. Aber das ist nicht der Sollzustand. So soll es eigentlich nicht sein, dass sich die ganze Welt, meine Familie, meine Freunde, meine Gemeinde, mein Hauskreis, wer auch immer, dass die sich um mich drehen. Das ist nicht der Sollzustand, wenn wir Nachfolger Jesu sein wollen. Denn Jesus hat den anderen im Blick, nicht sich selbst. Gottes Kraft soll und kann in dir stark sein. Du bist ein Königskind. Du erbst alles das, was Gott hat, alle seine Kraft und Macht. Dir steht unendliche Liebe zu, die du selbstlos weitergeben darfst. Das ist der Sollzustand, in dem leben wir noch nicht, das ist ganz klar. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und deswegen ist es okay, wenn du auch mal eine Gemeinde brauchst, mal deine Familie brauchst, mal jemand anderen brauchst, der sich einfach nur um dich kümmert. Dafür gibt es auch Gemeinde. Aber Gemeinde ist nicht dafür da, dich immer schön zu bepudern und immer dir nur was Gutes zu tun und dich immer nur nach vorne zu stellen und zu sagen, oh, wie wundervoll du bist, sondern du bist auch dafür da, den anderen das zu sagen, wie wundervoll sie sind. Das ist der Gedanke von Nachfolge, dreh dich um andere. Und das finde ich schon ganz schön dick von Jesus. Von einem, der mich doch so sehr liebt, der doch nur das Beste für mich möchte, dass ich mich um andere kümmern soll. Erniedrige dich, geh davon aus, dass jemand anderes wichtiger ist, egal in welchem Raum du bist. Und Jesus setzt da noch einen drauf. Nachdem er diese Sitzordnungsrede gehalten hat, nimmt er sich den Gastgeber der Feierlichkeiten zur Brust. Und er sagt dann ab Vers 12, Jesus sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittagessen oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch deine reichen Nachbarn ein, damit sie dich nicht wieder einladen und es dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Sei ein Menschenmensch. Suche andere Menschen, suche Gemeinschaft. Und dann stell dich dort unten an. Und dann jetzt das noch. Stell dich nicht nur unten an, sondern stell dich unter die Unteren. Suche die Unteren. Es ist ja irgendwie verständlich, dass wenn ich ein dickes Fest mache, dann werde ich auch zu einem dicken Fest wieder eingeladen. So funktionieren Kindergeburtstage heutzutage. Eltern schauen sich tatsächlich so an, wen müssen wir einladen, damit mein Kind dann auch bei denen eingeladen wird und in der Kinderhierarchie nach oben steigt. Es ist absolut irre, aber das passiert. Und das, was im Kindergarten passiert, das passiert auch überall anders in unserem Leben. Der Kindergarten ist nur ein ganz gutes Beispiel dafür, weil es ungeschminkt ist. Aber wir kennen das vielleicht tatsächlich, dass man sich gerne mit bestimmten Leuten abgibt, weil dann vielleicht von dem irgendwas auf mich abfärbt. Oder ich tue ihm was Gutes, dann wird er mir auch was Gutes tun und der fährt den dickeren Volvo als ich, also bin ich nett zu dem, weil dann kann ich bei seinem dicken Volvo vielleicht auch mal mitfahren. Ja, aber solche Gedanken kommen einem tatsächlich. Kontakt mit Menschen zu haben, ist heutzutage, oder heute gibt es so viele Ratgeber, so viele, es ist so oft Thema, dass da, wo du Kontakt mit Menschen hast, dass du das nutzen sollst und Networking betreiben sollst. Networking ist ein total sinnvolles Ding, egal wo du bist, ob du beim Bäcker, an der Kasse stehst, ob du beim Kindergarten bist, dein Kind abholst, im Frauengesprächskreis, wo auch immer, Networking betreiben, sich mit wichtigen Menschen, mit den Menschen, die dich weiterbringen können, in Kontakt begeben. Das soll man am besten immer und überall machen. Und Jesus sagt dir ziemlich deutlich, nee, darum geht's nicht. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, was ziemlich offen war. Also das Haus stand immer wieder offen und meine Eltern haben viele, viele Leute eingeladen und ich habe mit vielen spannenden Leuten Kontakt haben können. Mit meinen Eltern zu essen war nicht immer das, was ich unbedingt wollte, aber wenn sie irgendwelche Gäste da hatten, dann war das sau spannend. Wenn da Bundestagsabgeordnete einfach mal so erzählt haben oder ach, was weiß ich, so viele interessante Leute, die hatten richtig was zu erzählen aus der christlichen und unchristlichen Welt. Und man hatte so das Gefühl, oh, vielleicht erinnert er sich ja irgendwann mal daran, dass mein Papa für den was leckeres Chinesisches gekocht hat. Und wir hatten so einen schönen Abend und dann nimmt er mich mal mit oder irgendwie. Und wenn ich nur die schönen Geschichten von denen hören konnte. Umgang mit Menschen, damit ich was davon habe. Suche nach Umgang mit den wichtigen, mit den interessanten Leuten, um Geschichten zu hören, um irgendwann wieder gesehen zu werden, um wieder eingeladen zu werden. Das ist nicht das Prinzip, das Jesus hier aufzeigt. Ein Menschenmensch zu sein, bedeutet nicht etwas für dich selbst zu tun, sondern für die Menschen, für die anderen. Und ich finde das herrlich, wie politisch unkorrekt Jesus diese Aufzählung hier macht, sondern wenn du ein Mahl machst, so lade arme, verkrüppelte, lahme und blinde ein. So das würden wir heutzutage ja nicht mal mehr denken, nicht mal mehr sagen. Also denken nämlich schon, aber sagen mit den Verkrüppelten, mit den Lahmen, mit dem Gesocks, das redet man nicht, das spricht man nicht aus. Aber wir denken das so oft. Oh, mit denen, die sind so anstrengend. Die sind so, ich weiß nicht, die bringen mich auch nicht weiter. Wenn ich mit denen Kontakt hatte, dann fühle ich mich danach immer so ausgelaugt. Die erzählen immer so viel nur von sich selbst. Die wollen nie wissen, wie es mir geht. Die. Ja. Und Jesus zählt genau die auf, die nichts geben können, von denen man selber nichts hat. Mit denen soll man sich treffen. Die soll man, deren Gemeinschaft soll man suchen. Weil Gemeinschaft in der Jesu Nachfolge nicht nur dafür ist, dass du dich selber aufbaust und gestärkt wirst, sondern du hast das Vermögen als Jesus-Nachfolger, durch deine Gemeinschaft den anderen aufzubauen, dem anderen etwas Gutes zu tun. Das Legostein-Prinzip. Nicht nur zusehen, dass man verbunden ist, sondern auch gucken, mit wem bin ich verbunden? Du hast nur begrenzt viel Zeit, du hast nur begrenzt viel Möglichkeiten, enge Kontakte zu knüpfen, Beziehungen zu leben. Mit wem verknüpfst du dich? Wem gestehst du zu, bei dir anzudocken, mit dir in Verbindung zu stehen? Hast du noch Verbindung frei? Kannst du dich noch überhaupt mit irgendjemandem verbinden? Das ist die erste Frage, glaube ich, bei Jesus, der durch seinen Lebensstil immer wieder Gemeinschaft zu suchen, immer wieder an Feiern teilzunehmen, immer wieder zu Tisch zu sitzen. Das ist die Frage, die er stellt, hast du überhaupt noch Kapazitäten, Kontakte zu knüpfen, für andere Leute da zu sein? Und wenn du das tust, dann stell dich unten an. Dann geh davon aus, dass nicht du, wenn du in den Raum reinkommst, das Wichtigste da bist, die erste Geige spielst, sondern sei bereit, die zweite zu spielen. Sei bereit, zu sehen, dass die anderen Menschen in deinem Raum wichtiger sind als du. Und stell dich unter die Unteren. Nutz die Noppen, damit es anderen Leuten gut geht. Hast du überhaupt noch freie Noppen? Oder bist du so mit allem Möglichen, mit Gemeinde, mit Kleingruppe, mit Familie, mit all dem so zu, dass du gar kein Segen mehr für andere Leute sein kannst? Dass da vielleicht gar kein Platz mehr bei dir ist. können Leute bei dir noch andocken, um was Gutes zu erleben? Jesus kennenzulernen. Durch dich, durch deine Verbindung, durch die Verbindung mit dir. Das Legosteinprinzip, Jesus nachfolgen, die Noppen, die wir haben, nutzen, um anzudocken, um ein Segen für andere zu sein. Ich finde es ziemlich herausfordernd und ich möchte das gerne im Gebet einfach an Gott abgeben, dass er uns zeigt, wo wir uns frei machen dürfen, wo wir uns unterstellen dürfen und wohin er uns, wo er uns noch in Verbindung mit anderen Menschen führen mag. Jesus, ich danke dir für dein Prinzip, dass du andere Menschen siehst und dass du uns in deiner Geschichte, in deinem Leben hier auf der Erde so deutlich gemacht hast, dass es um die anderen geht. Dass du immer die anderen Menschen gesucht hast, dass du Menschen gesucht hast, dass es dir eine Freude war, mit Menschen in Kontakt zu sein, auch wenn sie anstrengend waren, auch wenn sie dich nicht gemocht haben, auch wenn sie was Böses für dich, um dich wollten. Dann hast du nicht aufgehört, Menschen zu lieben und für sie zu sein. Und wenn wir uns Christen nennen, Leute, die dir nachfolgen, dann ist das auch ein Anspruch, der auch an uns gestellt wird, den du an uns stellst, dass wir Menschen suchen sollen. Und das nicht, damit wir gut dastehen, nicht damit wir oben ansitzen und von anderen bewundert werden, sondern um andere zu bewundern, um andere nach oben zu heben, zu erheben, andere zu segnen, um für andere da zu sein. Ich danke dir, dass in so einer Gemeinschaft, die so funktioniert, auch für uns gesorgt ist, auch an uns gedacht wird, weil jemand anderes nicht an sich denkt, sondern an mich. Und danke, dass du da auch die Aussicht einfach da schon gibst, dass da, wo wir uns erniedrigen, da werden wir von dir am Ende erhöht. Gib uns die Kraft, kraftlos zu sein, demütig zu sein, uns unten anzustellen. Danke, dass du es geben möchtest, uns Kraft gibst, uns unten anzustellen und dass du uns einen Blick gibst für die Unteren, unter die wir uns stellen dürfen. Jesus, ich lade dich ein, dass du jetzt einmal so durch unsere Adressbücher gehst, durch unser Netzwerk, mit wem wir so lose verbunden sind und wem wir anstrengend finden, von dem wir denken, dass er ein Krüppel, ein Lahmer, ein Hinderungsgrund ist. Und dass wir uns bei all den Leuten, die uns jetzt vielleicht einfallen, ein paar wichtig werden, wo wir Kontakt zu suchen dürfen, den wir erheben sollen, den du im Blick hast, damit wir ein Segen für ihn sind. Danke Gott, dass du segnen möchtest, dass du uns segnen möchtest, damit wir ein Segen sein können. Danke Jesus für deine unendliche Liebe. Amen.
Und der Herr segne uns und fülle uns aus mit der Kraft seiner Liebe, die uns befähigt, zuerst an andere zu denken. Er gebe uns den Mut, uns an die zweite Stelle zu setzen und die Kraft, es durchzuhalten. Der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Shalom. Amen.